Deutschlandfunk Nova. Update mit Thilo Jahn.
Der Berliner Senat hat heute entschieden, Clubs dürfen keine Clubs mehr sein. In den Clubs in der Hauptstadt darf nicht mehr getanzt werden. Und damit grüßt euch an diesem Freitag. Ja, was für eine Nachricht. Nur Essen und Trinken soll in den Clubs noch möglich sein, wegen Corona. Wir sprechen darüber mit Lutz Leichsenring von der Clubkommission Berlin.
Diese Entscheidung, hier ein Tanzverbot auszusprechen, ist aus meiner Sicht so ein reiner Reaktionismus. Da ist keine Vision, keine Ideen, wie man ein gesellschaftliches Leben auch während einer Pandemie weiter ermöglichen kann.
Wir klären, warum Jens Spahn, noch Gesundheitsminister, heute sagt, Weihnachten wird ein trauriger Höhepunkt. Und wir schauen uns an, warum roher Keksteig uns krank machen könnte. Verena von Keitz aus unserem Team hat das recherchiert.
Ja, und es liegt nicht an den Eiern, wie wir alle immer denken, sondern auch das Mehl, was wir verwenden, kann irgendwie in dem einen oder anderen Fall schlecht sein und Bakterien enthalten, die uns krank machen. Deswegen eigentlich keinen Finger in den Teig.
Warum das so ist und warum das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit heute davor warnt, auch das hört ihr heute bei uns.
Deutschlandfunk Nova.
Noch Gesundheitsminister Jens Spahn befürchtet das Schlimmste gerade rund um Weihnachten.
Die Lage auf den Intensivstationen wird also, wenn die Maßnahmen greifen, rund um Weihnachten ihren traurigen Höhepunkt erreichen.
Das hat er heute auf der Pressekonferenz zusammen mit Lothar Wieler, dem Chef des Robert-Koch-Instituts, gesagt. Schon jetzt würden viele PatientInnen verlegt werden, weil manche Krankenhäuser völlig überlastet sind. Über die aktuelle Lage spreche ich mit Volker Findhammer aus unserem Hauptstadtstudio. Volker, was sagen Spahn, Wieler denn? Wie ist die Lage in Deutschland gerade auf den Intensivstationen?
Naja, die ist im Moment noch überschaubar. Wir liegen bei knapp 4.800 Patienten auf den Intensivstationen, aber die Zahlen werden absehbar weiter zunehmen. Heute wurden über 74.000 neue Infektionen gemeldet. Wenn davon nur 1% in den kommenden Wochen auf den Intensivstationen landet, dann wären das ja für den heutigen Tag gerechnet wieder über 700. Also man geht schon davon aus, dass die Lage sich auf den Intensivstationen noch deutlich zuspitzen wird, dass es bis Weihnachten auch eine schwierige Situation geben könnte, die mit zu einer Überlastung im Gesundheitswesen führen könnte. Wir hatten Ende Dezember des vergangenen Jahres 5.700 Patienten auf den Intensivstationen in der Spitze. Dieser Wert könnte möglicherweise gerissen werden. Auch das ist natürlich im Moment eine Spekulation, aber es zeigt schon, die Situation ist ungleich dramatischer, als wir uns das alle wahrscheinlich gedacht hatten.
Es gibt eine Zahl, die macht so ein bisschen Hoffnung, nämlich die Inzidenz, die weiter leicht sinkt. Wie erklären sich das Wieler und Spahn?
Ja, da sind Sie auch wieder ungleich vorsichtiger. Wir hatten ja in den vergangenen Tagen die Hoffnung, dass es tatsächlich zu einer kleinen Trendumkehr kommt, dass die Inzidenzzahlen zurückkommen. Heute ist ja auch Wellenbrecher das Wort des Jahres auch geworden. Mhm. Aber von diesem Wellenbrecher, Thilo, ist tatsächlich noch nichts in Sicht. Denn der leichte Rückgang, das hat offenbar auch viel damit zu tun, dass die Gesundheitsämter im Moment überfordert sind, dass da gar nicht alles erfasst ist, was erfasst werden müsste. Lothar Wieler spricht da von einer Unsicherheitsquote von 2-3%. Also die Zahlen könnten wahrscheinlich tatsächlich noch ungleich höher sein. Das wäre ein schlechtes Zeichen. Das wird man auch schlicht abwarten müssen. Aber zumindest ist es so, dass die Infektionswelle in Deutschland im Moment noch nicht gebrochen ist und man durchaus davon ausgehen muss, dass die Zahlen noch weiter in die Höhe steigen werden.
Jens Spahn sagt, der traurige Peak in all dem könnte Weihnachten sein. Was ist da zu erwarten?
Na, ich habe es ja vorhin schon angedeutet. Also wenn tatsächlich jetzt weiterhin sich viele Menschen infizieren und davon nur ein geringer Prozentsatz, man spricht von 0,8 bis maximal 1%, die überhaupt dann hospitalisiert werden müssen, und davon ist es wiederum ein geringer Prozentsatz, der auf den Intensivstationen landet, dann könnte das tatsächlich auf eine Überlastung dieser hinauslaufen, zumindest in einigen Landesteilen, dort, wo jetzt schon ausgeflogen werden muss, wo andere Operationen verschoben werden müssen, weil nicht mehr genügend Kapazitäten da sind. All das wirkt wie eine brenzlige Situation, die sich in den kommenden Wochen noch verschärfen könnte. Und deswegen war der Appell, den beide heute wirklich noch mal stark in die Öffentlichkeit getragen haben, dass es darauf ankommt, den Instrumentenkasten, der gestern beschlossen wurde, also 2G-Regeln überall da, wo es nötig ist, oder Masken auch in Innenräumen, dass das so weit wie es geht eingehalten wird von allen im Lande, damit die Infektion einfach sich nicht so schnell und weiter ausbreiten kann, wie das im Moment der Fall ist.
So weit wie möglich eingehalten, aber wann glauben Sie, dass da spürbar ein Effekt zu merken ist?
Naja, es gilt immer, das, was heute passiert, hat dann Auswirkungen auf das Infektionsgeschehen in 14 Tagen. Also wenn es heute zu einer drastischen Reduktion käme, dann würden sich die Zahlen 14 Tage später ungefähr auch wieder entspannen. Und wir bräuchten das, was sich bei den Inzidenzwerten angedeutet hat diese Woche, das bräuchten wir für eine längere Zeit im Verlauf, also dass die Zahlen kontinuierlich zurückgehen würden. Erst dann könnte man von der leichten Trendumkehr sprechen. Der Reproduktionswert liegt mit 0,95 eigentlich immer noch zu hoch. Das heißt, die Infektionszahlen steigen zwar nicht exponentiell, aber sie steigen weiter an. Das müsste deutlich gedrückt werden und das geht tatsächlich nur, indem Kontakte vermieden werden, so bitter das für uns alle im Moment jedenfalls ist.
Volker Fintermaus aus unserem Hauptstadtstudio in Berlin über die aktuelle Corona-Lage.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es ist gleich Wochenende und das bedeutet eigentlich, würden wir vielleicht in den Club gehen. Tanzen, trinken, feiern. Aber es ist ja Pandemie. In Berlin, da hat man beschlossen, dass Clubs nur noch zum Essen und Trinken aufmachen dürfen. Jetzt tanzen untersagt, weil man da keinen Abstand einhalten kann, so der Berliner Senat. Aber was heißt das eigentlich für die Clubs? Wie sollen die jetzt planen, fragen wir Lutz Leichsenring von der Clubkommission Berlin. Grüß dich.
Hallo.
Hat dich die Entscheidung heute überrascht, dass jetzt Tanzverbot gilt in den Clubs?
Naja, diese PK, das war für uns eine reine Kapitulation. Vor dieser Pandemie, muss man sagen, diese Entscheidung, hier ein Tanzverbot auszusprechen, ist aus meiner Sicht so ein reiner Reaktionismus. Da ist keine Vision, keine Ideen, wie man ein gesellschaftliches Leben auch während einer Pandemie weiter ermöglichen kann.
Was wäre denn aus deiner Sicht sinniger gewesen für die Clubs und für die Besucherinnen und Besucher?
Naja, man hätte jetzt das Thema PCR-Tests thematisieren können. Da hatten wir ein Pilotprojekt dieses Jahr, das erfolgreich gelaufen ist. Damit könnte man sichere Räume schaffen. Das hat dieses Pilotprojekt, das wir zusammen mit der Charité durchgeführt haben, gezeigt. Es gab auch keine Informationen zu Daten und Zahlen, zu den Infektionen, die den Clubs zugeordnet werden können. Das heißt, es ist eine reine Vermutung, die sozusagen jetzt in diesen massiven Einschränkungen sich begründen lässt. Und das vermissen wir seit 20 Monaten Pandemie, dass man hier nicht auf Zahlen basierte Entscheidungen trifft.
Aber war euer Konzept dann einfach nicht gut genug?
Nee, das ist eine politisch opportune Entscheidung, den Club das nicht zu bewähren. Ich glaube, die Entscheidung ist einfach so gefallen, weil man weiß, dann kommen gleich im nächsten Schritt die Schülerinnen und Lehrer und Eltern und fragen sich, warum gibt es keine PCR-Tests für die Schulen? Und dann ist der Senat natürlich wiederum in so einer Position, sich da erklären zu müssen. Aber ich finde halt, es ist schwach als Gesellschaft, wenn man sozusagen Schulen gegen Freizeit, gegen Kultur ausspielt. Weil es hat alles eine Berechtigung in der Gesellschaft und nicht das eine ist nicht systemrelevanter als das andere. Wir brauchen das. Und es haben ja die letzten Monate auch gezeigt, dass eben dieses Zusammenkommen, dieser Austausch, das ist urmenschlich und das brauchen wir auch. Und ich kann auch nicht verstehen, wie man sozusagen das einfach so abtun kann und nicht die Lösungen, die auf dem Tisch liegen, ernsthaft in Erwägung zieht.
Aber es hätte ja noch schlimmer kommen können. Ich meine, Essen, Trinken erlaubt, ist ja nicht, der ganze Club ist zu.
Ja, aber was bedeutet es für die Clubs? Sozusagen die Verantwortung auf die Clubs abgewälzt. Wir können jetzt den Betrieb zwar aufrechterhalten, aber defizitär. Das heißt, wirtschaftlich kann man eigentlich einen Club nicht betreiben. Das Programm ist ja sozusagen für die nächsten 3 Monate bei den meisten Clubs schon gebucht. Man hat sozusagen jetzt ein Line-up mit KünstlerInnen, aber man darf nicht dazu tanzen. Das heißt, es macht alles keinen Sinn. Und mal von dem ökonomischen Schaden ganz abgesehen, das macht einfach jetzt gerade viele psychisch fertig. Die Betreibenden wie als auch die Angestellten. Und was fehlt, ist halt eine rechtliche Sicherheit, dass eine Schließungsanordnung ausgesprochen würde. Aber das hat sich ja der Senat scheinbar nicht getraut, weil die Lage eben auch nicht so rechtssicher ist offensichtlich.
Was ist mit den ganzen Leuten, die in den Clubs arbeiten, denen Clubs gehören? Wie sollen die jetzt mit dieser Ansage klarkommen?
Ja, da kommen wir jetzt zu diesem Begriff nationale Solidarität. Also Solidarität ist keine Einbahnstraße. Bei diesen Einschränkungen muss man eben auch für die ökonomische Sicherheit von den Kulturschaffenden und den ArbeitnehmerInnen, die muss man eben mit berücksichtigen. Und das wird aktuell viel zu wenig mitgedacht.
Sagt Lutz Leichsenring, Pressesprecher der Clubkommission Berlin. Ich danke fürs Gespräch, Lutz.
Danke auch.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Und schon gebacken? Vanillekipferl, Kokosmakronen, Spritzgebäck. Ist jetzt die Zeit für, auf jeden Fall. Und na klar, wer macht's nicht? Teig aus der Schüssel, mal kurz naschen. Wir haben nicht so gute Nachrichten für euch, denn das kann schlecht für die Gesundheit sein. Und zwar nicht, weil wir da jetzt rohe Eier mampfen, sondern auch aus anderen Gründen. Verena von Keitz, ist eine kleine Spaßbremse. Warum sollten wir darauf verzichten, rohen Teig zu naschen?
Weil auch das Mehl, das wir zum Backen verwenden, mit Bakterien, und zwar mit Darmbakterien, verunreinigt sein kann. Mit E. coli-Bakterien, mit einer speziellen Sorte, die sogenanntes Shiga-Toxin ausscheidet. Deswegen heißen diese Bakterien auch abgekürzt STEC. Und diese Erreger können beim Menschen akute Darmentzündungen auslösen. Im schlimmen Fall, gerade bei Kindern oder bei Menschen mit Immunschwäche, zu Nierenversagen führen. So wie das vor etwa 10 Jahren der Fall war, als nach dem mutmaßlichen Verzehr von kontaminierten Sprossen, hat man vielleicht noch im Kopf, viele Menschen krank geworden sind und 53 von ihnen sogar starben, also Stichwort EHEC. Mhm. So heißen die Bakterien übrigens, sobald sie im menschlichen Darm Unheil anrichten.
Wie kommen diese Keime bitteschön ins Mehl?
Also diese toxinproduzierenden E. coli-Bakterien, die sind im Darm von sehr vielen Tieren zu finden, ohne dass die jetzt krank wären. Vor allem Wiederkäuer haben die in ihrem Darm, wie Rinder, Ziegen, Schafe, aber auch Wildtiere wie Rehe können die in sich tragen. Und wenn die jetzt mal schön so durch ein Weizenfeld stapfen und da hinkötteln, ne? Oder auch wenn Felder mit Tierkot gedüngt werden, dann können eben die Getreidekörner damit in Berührung kommen mit dem Kot und dann eben auch mit den Bakterien.
Ja, und sag mal, wie groß ist das Risiko, beziehungsweise gibt es irgendwie einen Hinweis, wo ich sehen kann, okay, in meinem Küchenschrank, da ist das Mehl kontaminiert?
Also das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, das hat gerade in seinem Jahresbericht mitgeteilt, dass es in einem Zehntel von insgesamt 242 Weizenmehlproben aus Mühlenbetrieben diese STEC-Keime gefunden hat. Also in 22 Proben war das drin. Und deshalb besteht natürlich schon ein gewisses Risiko, dass in dem Teig, den du selber machst mit dem Mehl irgendwie aus dem Küchenschrank, dass eventuell dann diese Bakterien da drin sind. Der Leiter vom Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, Friedel Kramer, der sagt:
Damit müssen wir davon ausgehen, dass die Bedeutung von Weizenmehl als möglicher Quelle einer STEC-Infektion in der Regel und sehr häufig unterschätzt wird.
Denn man muss ja schon sagen, die meisten haben in Bezug auf rohen Teig eher auf dem Schirm, dass eben rohe Eier, wie du auch schon gesagt hast, beim Schlecken eine Gefahr stellen, weil sie Salmonellen übertragen können. Mhm. Aber ich weiß von mir selbst, ne, weil ich oft Teig ohne Ei mache, dass ich denke, ach ja, ist ja alles safe, kann ich ruhig schön noch schlecken, super. Ja, ja. Also das muss ich tatsächlich noch ein bisschen durchsetzen als allgemeine Küchenregel, dass man dann doch auch mit Mehl ein bisschen vorsichtig ist beim Schüssel ausschlecken. Mhm. Obwohl Infektionen mit STEC in Deutschland die dritthäufigste gemeldete Zoonose ist, das muss man auch mal sagen. Also von Tieren auf Menschen übertragene Krankheit. In den USA wird das Thema dagegen schon ein bisschen länger diskutiert.
Warum?
Weil dort öfter Fälle auftreten. Aha. Und die Food and Drug Administration, die Behörde, die auch Lebensmittel überwacht, schon seit einigen Jahren vor dem Verzehr von rohem Teig warnt, sagt BVL-Chef Kramer.
Aus den USA und aus Kanada wissen wir beispielsweise, wo es ein Trendlebensmittel ist, rohen Teig zu verzehren, dass dort diese Erkrankung auch relativ häufig ausbricht.
Also die sind ja wirklich auch schon lange da drüben zugange, rohen Teig zu kneten, nicht um ihn zu backen, sondern um ihn zu essen.
Aber das gibt doch auch bei uns Cafés, wo man das so rohen Teig wie Eis kaufen kann. Ne? Das hat man ja schon mal gesehen auch.
Ja, das stimmt. Das kommt so langsam auch. Könnte man jetzt denken, das sind natürlich besondere Keimschleudern. Wie kann sowas auf dem Markt sein? Aber die, die das professionell machen, die benutzen tatsächlich spezielles Mehl, das hitzebehandelt ist, wodurch die E. coli-Bakterien abgetötet sind.
Aber das könnten wir ja auch machen vorher. Einmal Mehl heiß machen und dann ist alles fein.
Leider nee? Nein. Das reicht nicht, also wenn du es selber machst, um das Mehl wirklich sicher keimfrei zu kriegen. Denn diese STEC-Bakterien, die werden zwar im Teig, in dem Flüssigkeit drin ist, also Wasser, Milch, tust ja alles rein, Eier und so nach Angaben des Bundesinstituts für Risikobewertung, dann zuverlässig abgetötet, wenn du diesen Teig mindestens 2 Minuten auf eine Kerntemperatur von 70 Grad bringst. Aber andere Untersuchungen haben gezeigt, dass diese Bakterien im trockenen Mehl, wenn da kein Wasser dabei ist, viel, viel länger auch bei Hitze überleben. Deshalb Finger lieber aus dem Teig raushalten. Muss man leider so sagen.
Halten wir fest. Oh, das jetzt auch noch in dieser Zeit. Na gut, keine gute Idee. Roher Plätzchenteig. Aber weißt du was? Schmecken eigentlich auch lecker, wenn sie aus dem Backofen rauskommen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Am 5.12. ist der internationale Tag des Ehrenamts. Wer also in der Freiwilligen Feuerwehr ist, beim THW oder als freiwilliger Inklusionshelfer in der Schule arbeitet, der darf sich am Sonntag feiern lassen. Und zwar völlig zu Recht, sonst würde alles den Bach runtergehen bei uns. Meint zumindest Deutschlandfunk Nova-Reporter Martin Krinner. Er hat sich heute mal angeschaut, was es kosten würde, wenn wir für jedes Ehrenamt Geld ausgeben würden.
Wir haben etliche Gäste dabei, die teilweise hochintelligent sind, auch in höheren Positionen gearbeitet haben, aber dann auf einmal irgendein Schicksalsschlag sie völlig aus der Bahn geschmissen hat und sie sich dann um nichts mehr gekümmert haben, bis es dann soweit war, dass sie auch aus der Wohnung geflogen sind. Und denen dann zu helfen, wieder auf die richtige Bahn sozusagen zu kommen, das ist so das, was mich immer wieder antreibt, weil so ein Schicksalsschlag, das kann jedem passieren.
Rita Fröhlich-Eberl arbeitet für den Verein Versorger Essen e.V. Das heißt, mehrere Stunden pro Woche kümmert sie sich um die Versorgung von Obdachlosen. Ehrenamtlich.
Die Vögel nehmen eben einen sehr großen Bestandteil in unserer Arbeit ein.
In einem ganz anderen Bereich, nämlich im Umweltschutz, engagiert sich dagegen Pascal Erzinger.
Da geht es zum Beispiel eben bei der Zählung der Rastvogelstände darum, wie viele Vögel rasten gerade rund um die Insel oder auf der Insel. Das ist eben ein großer Anteil unserer Arbeit.
Er war im vergangenen Sommer Naturschutzwart auf der Insel Mellum in der Nordsee und engagiert sich weiterhin freiwillig im Naturschutz an der Küste. Und Julia Kalina hat beim Technischen Hilfswerk eine Ausbildung zur freiwilligen Katastrophenhelferin gemacht.
Ich glaube, das kann wirklich jeder machen. Also ich muss sagen, ich bin auch nicht die kräftigste Person. Ich bin eher zierlich und klein und ja auch noch relativ jung. Aber ich habe das jetzt trotzdem ganz gut überstanden, auch trotz der ganzen Aufregung war das wirklich machbar.
Sie alle machen diesen Job für lau. Und damit geht es ihnen genauso wie den vielen anderen ehrenamtlich Tätigen in Deutschland. Wie viele das genau sind, das lässt sich nicht so einfach sagen. Die einen meinen, es wären um die 17 Millionen, die anderen zählen 30 oder sogar 40 Millionen. Und der Grund dafür ist, dass man Ehrenamt ganz unterschiedlich definieren kann. Und wenn man jetzt bestimmen will, wie viel es die Gesellschaft kosten würde, wenn sie all diese Leistungen bezahlen müsste, dann geht das schon aufgrund der fehlenden Zahlenbasis nicht. Aber
man kann es versuchen,
meint die Volkswirtin Sandra Hoffmann. Sie leitet den Bereich internationale Sozialpolitik beim WIFOR-Institut und hat sich in ihrer Doktorarbeit mit dem Einfluss von Ehrenamt auf die deutsche Wirtschaft beschäftigt. Und sie schätzt?
Also wenn man sagt, man hat ungefähr 100 Stunden im Jahr im Schnitt und geht davon aus, dass 30 Millionen sich daran beteiligen und man setzt nur mal einen Mindestlohn von 10 Euro an, ist man bei knapp 70 Milliarden Euro. So grob über dem Daumen gepeilt. Also man sieht schon, dass ein deutlicher ökonomischer Mehrwert dahinter steckt.
Sogar dann, wenn man den Leuten nicht den Lohn für eine qualifizierte Arbeitskraft zahlt, sondern gerade mal den Mindestlohn. Und was heißt das jetzt für den Einzelnen oder die Einzelne? Rita Fröhlich-Eberl von den Versorgern meint, dass bei ihr etwa 40 Leute aktiv mitarbeiten. Und etwa 10 davon so umfangreich, als wäre das ein Halbtagsjob.
Dann sind wir da locker bei 1,15 im Monat, die das durchaus wert ist, was da die Leute vor allen Dingen machen, die da so einen Halbtagsjob machen. Ne? Und dann kommen ja noch dazu, wir sind viel mit unseren Privatfahrzeugen unterwegs. Gut, tanken kriegen wir über einen Verein hin, aber die Wertminderung durch ständige Spenden ein- und ausladen, die bezahlt uns auch keiner. Ne? Und von daher, das ein oder andere Auto haben wir schon damit kaputt gekriegt.
Hilfe für Obdachlose, Rettung von Unfallopfern, Einsätze bei Brand- oder Flutkatastrophen oder auch nur Müll im Park aufsammeln oder die Fußballmannschaft trainieren. Es gibt viele Möglichkeiten, sich ehrenamtlich zu engagieren. Und wir können froh sein, dass all das passiert, ohne dass wir dafür Geld ausgeben müssen. Denn
wenn man das mit angehen würde, heißt einfach, dass die Zeitinvestition, das Zeitgeschenk, was die Bürgerinnen und Bürger damit einhergehen, eigentlich einen ökonomischen Gegenwert hätte, der so nicht aufscheint. Also da haben wir doch in Deutschland etliche Tätigkeiten, die der Gesellschaft zugutekommen, die keinen realen oder ökonomischen Gegenwert in dem Sinne haben.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Gestern noch verabschiedet.
Frau Bundeskanzlerin, ich melde, großer Zapfenstreich zu Ihren Ehren angetreten.
Mit dem großen Zapfenstreich Kanzlerin Angela Merkel und die ganze Woche über sprechen wir mit der sogenannten Generation Merkel. Menschen, die nur die eine Kanzlerin und deren Regierung in den letzten 16 Jahren miterlebt haben. Heute habe ich mit Denise Hutter aus Fürstenfeldbruck gesprochen. Sie ist Rollstuhlfechterin beim Fechtclub Gröbenzell und ich wollte von ihr wissen, was sie denn eigentlich mit Angela Merkel in Verbindung bringt.
Was ich mit Merkel, sag ich mal, in Verbindung setze, sind diese ganzen Krisen, die sie gemeistert hat, angefangen mit der Finanzkrise, Eurokrise oder eben mit Griechenland, ihrem starken Standpunkt oder Fukushima, was sie dann auch mit dem Klimaschutz gemacht hat. Großer Punkt war dann die Flüchtlingskrise, wo sie die Grenzen aufgemacht hat, weil Da war ich im Bayerischen Roten Kreuz im Ehrenamt aktiv und viel mitbekommen, die halt wirklich, wie wir geholfen haben mit der mit dem Betreuungsdienst, dann die aufzufangen, sage ich jetzt mal, und zu betreuen. Und genau,
also was war das für eine anstrengende Zeit für dich damals? Wie erinnerst du das?
Also ich war erst 16 und durfte noch nicht so viel machen mit 16 Jahren, aber es war halt sehr präsent, wie gesagt, durchs Bayerische Rote Kreuz, wo ich dabei war und dann immer mitbekommen habe, wir suchen Leute, die uns helfen, helfen hier aufzubauen, helfen aufzunehmen, helfen Sachen zu verteilen oder allein dann immer einfach alles organisiert wurde und gesucht wurde, Leute, die helfen.
Und wenn wir mal rüberschwenken auf das Thema Inklusion, wie fällt da dein Urteil aus? Wurde da in diesen 16 Jahren unter Kanzlerschaft Merkel zu viel, zu wenig getan, deiner Meinung nach?
Also es ist die letzten Jahre viel passiert, aber eben zu wenig, denn es hapert noch an vielen Stellen, es hapert an unserer Bewegungsfreiheit von Schwerbehinderten im Job, im Alltag, Freizeit, aber auch eben in der Politik, weil eben unsere Interessen nicht ausreichend Aufmerksamkeit bekommen, weil es geht darum, dass die Abgeordneten im Bundestag sind die Vertreter des ganzen Volkes. Das heißt, auch diesen knapp 10%, 9,5% Schwerbehinderten in Deutschland, wie sollen die uns vertreten, wenn die nicht Bescheid wissen über uns, über uns Behinderten, weil es so vielfältig ist und einfach zu wenig Aufklärung in der Gesellschaft gemacht wird. Ich kann dieses banale Beispiel bringen, in der Tagesschau wird Samstag und Sonntag immer Zeit verbracht, um die Bundesliga-Ergebnisse zu verkünden. Und da fände ich es auch schön, wenn ein bisschen so hier die Schwerbehinderten oder die beeinträchtigten Menschen ein bisschen mehr auch zu Wort kommen und vertreten werden, damit wirklich diese Interessen einfach
durchkommen. Klar. Ja, und das sagst du, das finde ich auch beeindruckend, als Sportliebhaberin, denn als Rollstuhlfechterin hast du ja auch dein Herz an Sport ein bisschen verloren, ne?
Ja, genau. Also Rollstuhlfechten, ich finde es super, also ein toller Sport und man wird super aufgenommen bei der ganzen, also auch in meinem Verein, super. Aber es ist einfach so ein kleiner Teil. Niemand kennt das so ungefähr und wir in der Gesellschaft, wo einfach zu wenig Aufklärung ist, weil wir beeinträchtigte Menschen sind nicht nur Rollstuhlfahrer, wir sind viel mehr.
Absolut. Aber Denise, geht es ja darum, dass es am Personal mangelt, dass man sagt, okay, welche Gesellschaft soll das abbilden, wenn niemand irgendwie, weiß ich nicht, im Bundestag sitzt, der diese Interessen vertreten kann als Person? Oder geht es dir wirklich um die Themen, die nicht auf der Agenda stehen?
Also mir geht es tatsächlich um die Themen. Also, mir geht es nicht darum, dass jetzt halt behinderte Menschen in den Bundestag sollen. Also dass die nicht, also klar, schön, wenn behinderte Menschen im Bundestag sind oder beeinträchtigte Menschen Abgeordnete sind, aber es geht mir um diese, sag ich mal, substanzielle Repräsentation, wenn man das so sagen darf, dass halt nicht jede Minderheit vertreten sein muss, aber es müssen deren Interessen vertreten sein.
Absolut. Mit welcher Hoffnung guckst du dann voraus? Glaubst du jetzt mit der bald zukünftigen Ampelregierung und mit einem Kanzler Olaf Scholz, könnte da vielleicht mehr gehen als bisher?
Ja, also ich hoffe es natürlich, aber also was ich halt jetzt viel sehe, ist halt wirklich die Corona-Krise ist gerade sehr präsent und da geht viele Sachen unter, aber natürlich hoffe ich, dass da mehr geschieht. Ich habe es in der Schulzeit jetzt gemerkt, dass dann die Schulen immer mehr inklusiver wurden und da viel mehr wird es.
Das ist die Beobachtung von Denise Hutter aus Fürstenfeldbruck. Sie ist Rollstuhlfechterin beim Fechtclub Gröbenzell, also mit dem Ausblick auf die Ampelregierung, die jetzt bald kommen wird. Und auch dem Nachklapp auf die 16 Jahre Angela Merkel, wie sie die erinnert.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Was ist denn da nur los? Ey, machst du das Internet auf und dann quillt einem schon Pampasgras entgegen. In rauen Mengen, kaum ein Foto ohne Pampasgras. Man muss auch sagen, ist auch hübsch, ne? Diese Puschelstängel mit dem Stab dran, sieht aus wie Bambus und dann oben franzt's aus. Wir wollen versuchen, diese Faszination zu verstehen, denn wir sprechen mit Henny Rieger aus Flensburg. Sie hat einen Online-Shop und ist üblicherweise auch auf Wochenmärkten unterwegs, wo sie Trockenblumen verkauft und das Trockenblumen-Startup Pretty Pampas hat. Hallo Henny.
Hi, moin moin.
Warum ist das Zeug so toll?
Genau, also angefangen hat es ja vor 2-3 Jahren. Also da war es dann in Flensburg Trend. Ich glaube, in Süddeutschland sind wir mit den Trends immer ein bisschen schneller. Und es hat angefangen, dass sich Leute einfach aus dem Garten das Pampasgras abgeschnitten haben und sich ins Wohnzimmer gestellt haben. Es trocknet einfach vor sich hin und es ist schlicht. Man kann es in Bodenvasen stellen. und steht einfach ein paar Jahre da und ist einfach als Deko richtig gut. Also es ist nicht so aufdringlich, es geht einem nicht nach 2 Wochen auf die Nerven, weil es quietschbunt ist, sondern es ist einfach schlicht.
Ich würde fast sagen, es ist ein Designklassiker schon im Interieur, aber farbenfroh ist es ja nicht gerade. Und jetzt im Winter könnte man ja auch sagen, Mensch, so ein bisschen Farbe wäre nicht schlecht.
Ja, also es gibt ja Pampas auch in Rosa und in Schwarz und in allen möglichen Farben jetzt.
Aha.
Ja, kann man natürlich auch sich hinstellen, ist ja immer Geschmackssache. Aber ansonsten auch im Winter von einer schlichten oder einer schönen blauen Wand oder einer goldenen Wand sieht Pampas echt immer ganz gut aus.
Kann man da schlimme Fehler machen, so als Laie im Umgang mit Pampasgras? Oder ist es total leicht zu handeln?
Ja, man kann einen großen Fehler machen. Man kann es ins Wasser stellen. Dann schimmelt es nämlich unten und das wird ärgerlich. Aber auf jeden Fall nicht irgendwie in feuchte Räume stellen. Badezimmer geht gerade noch so, muss man ein bisschen beobachten, wenn es anfängt, unten am Stiel ein bisschen zu schimmeln. Dann muss man den Stiel kürzer schneiden, dann kann man es wieder trocken stellen. Mhm. Und auch nicht draußen hinstellen. Das ist eigentlich der große Fehler, den man machen kann. Ansonsten nichts. Und es gibt super viele Arten. Ne? Also da muss man gucken, was einem gefällt, ob man eher das Klassische aus dem Garten haben möchte. Das sieht ja sehr skandinavisch aus, sehr schlicht. Es gibt aber heutzutage auch super flauschiges Pampas. Also das wird dann irgendwo anders gezüchtet.
Ja, ich habe bei Kleinanzeigen so ein bisschen gestöbert und gemerkt, dass da zum Teil auch wirklich der Run ist auf die ganze Pflanze, auch mit Wurzeln und allem. Ist das schwer zu halten?
Achso, die werden dann in den Garten eingepflanzt. Also das ist aber gar kein Problem. Das ist jetzt ja auch Trend. Irgendwie jedes Neubaugebiet hat überall vorne im Vorgarten so Pampasgewächse und die werden riesig. Manchmal, wenn man Glück hat und es gut pflegt. Und eigentlich muss man sie nur einpflanzen und einmal im Jahr schneiden. Ja.
Sieht aber auf jeden Fall besser aus als der Steingarten im Vorgarten. Genau. Würdest du sagen, der Trend hält noch weiter an oder gibt es da irgendwann mal einen Overkill?
Vor so einem Jahr hätte ich gedacht, das ist nur so ein Trend, der durch Social Media einmal aufschwappt und so schnell er kommt, so schnell geht er auch wieder. Aber irgendwie hält es sich. Und ich glaube auch, dass sich das die nächsten Jahre halten wird. Ich kann mir vorstellen, dass es ein richtiges Deko-Element, was einfach viele Jahre auch bleibt. So schnell gehen die, glaube ich, nicht, die ganzen Pampasgräser.
Und hat wirklich auch einen witzigen Namen. Das müssen wir auch nochmal festhalten. Pampasgras. Henny Rieger aus Flensburg hat uns das erklärt, hat einen Online-Shop und ist auch im Wochenmarkt unterwegs und ein Trockenblumen-Startup, das nennt sich Pretty Pampas. Schönes Wochenende dir.
Alles klar, danke. Tschüss.
Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.